Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast Ausgabe 133. Heute mit dabei der Jan,
Hallo.
Eugen,
Servus, Männer.
Emanu
Servus.
und meine Wenigkeit, der Robert. Wir besprechen die letzten Wochen in der Boxwelt. Fangen wir an mit dem Samstag, 3.10. Broner gegen Ala Kerviedjew. Imano, du hast den Kampf gesehen, wie fandst du ihn?
Ja, war auf jeden Fall ein ganz munteres Gefecht. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt den Kampf in der Vorbesprechung hatten.
Hatten wir. Du
Hatten
konntest nämlich
wir.
genau wie ich den Nachnamen nicht aussprechen.
Ah, doch jetzt, ja, stimmt. Da klingelt es bei mir dann auch wieder. Ja, war ja im Vorfeld eigentlich relativ klar im Vorfeld, wie der Kampf wohl enden wird. Broner halt klarer Favorit in dem Kampf. Mir fällt auch meine Prognose, glaube ich, wieder ein. Ich hätte auch Punktsieg Broner getippt und es kam dann im Endeffekt auch so und der Kampf, ja, lief eigentlich auch so, wie man es erwarten konnte. Also Broner war,
Es war kein Punktsieg, das ist
naja,
ein
gut, es
Ticket.
wurde, ja, es war hinten raus noch, genau, es ist noch rausgenommen worden, aber gut, es waren, glaube ich, 30 Sekunden, die da noch gefehlt haben. Fast richtig. Ja, also Broner Favorit, hat den Kampf auch bestimmt, hatte in jeder Runde eigentlich die klareren Treffer drin. Gegner mit dem unaussprechbaren Namen. Er hatte durchaus auch seine Aktion im Kampf, auf jeden Fall, aber viel zu wenige, um ja, den Kampf gewinnen zu können. Also man hatte nicht ansatzweise im Kampf irgendwie das Gefühl, dass der Kampf irgendwie auf der Kippe stand oder sonst was. Also Brunner hat das alles im Griff, hat die meisten Runden gewonnen. Ich hatte ihn, glaube ich, bis zum Zeitpunkt in der 12. Runde, wo es abgebrochen wurde, mit 10 zu 2 Runden vorne. Also wenn die 12. Runde noch vollendet worden wäre, hätte ich es 118 oder 10 gehabt. Gut, der Kampf wurde dann noch vom Ringrichter abgebrochen. Ich glaube, eine Minute vor Schluss hätte man nicht unbedingt machen müssen. Wie gesagt, die eine Minute hätte der Gegner wahrscheinlich auch noch überstanden. Aber ja, die Dominanz war zu groß. Dementsprechend ist der Ringrichter dann dazwischen gegangen und hat das Ding beendet. Kann man machen, muss man nicht. Im Endeffekt, gut, wäre es aber sowieso aufs Gleiche hinaus gelaufen. Broner verdienter Sieger. Und ja, bin mal gespannt, wie es jetzt für Broner weitergeht. Welche Gegner würdet ihr euch denn wünschen für Bona als nächstes, nach diesem, sagen wir mal, schon souveränen Sieg?
Gute Frage, also Pascal oder Crawford wäre natürlich sehr, sehr schön, ne? Zum Beispiel jetzt, oder Amir Ivan oder so, das wären so Namen, die mir einfallen würden, die sicher sehr, sehr attraktiv wären.
Ja. Kann man schon sagen. Wobei ich ja fand immer noch, dass er jetzt aufgrund seiner Niederlage gegen Sean Porter es nicht eigentlich verdient hätte, um einen Weltmeistertitel boxen zu können. Aber in der WBA, das werden wir, glaube ich, noch später im Podcast merken, ist ja, glaube ich, alles möglich.
Ja, ich glaube, aber ich fänd einen wirklichen Aufstieg ins Welterweight auch ganz interessant, wenn er dann gegen Bradley zum Beispiel kämpfen würde. Ich denke, das ist das, wo er eigentlich hin will.
Ja, Bradley ist ein Boxer auf jeden Fall, der für jeden unangenehm ist, sein kann. Das wäre auf jeden Fall sehr. Sowas würde ich mir auch angucken, obwohl ich nicht so der Fan dieser niedrigen Gewichtsklassen bin, aber das würde ich mir angucken. Gut, gut. Kommen wir zum nächsten Kampf. Der fand in. Was war denn das?
Das war irgendein Gerät, was gepiepst hat. Einfach weiter.
Ich bin
Genau.
sowieso für mehr
Auf
Soundeffekte im Podcast.
jeden Fall. Nein, der fand im StubHub Center statt, in Carson, Kalifornien. Und zwar trafen da Victor Pastol und Lucas Matthys aufeinander. Ja, also Matthys war ja im Vorfeld des Kampfes schon so der Favorit. Ich meine, Matthys ist halt ein Boxer, den viele Leute einfach mögen aufgrund seines attraktiven Kampfstiles. Aber Postol hat ihn dann doch sehr, sehr eindrucksvoll geschlagen, wie ich fand. Also er hat ihn relativ klar ausgeboxt, auch die meisten Runden klar gewonnen und ihn dann hinten raus, ja, vorzeitig geschlagen. Also Matisse war einfach kaputt, er konnte am Ende nicht mehr. Und ja, also das war schon ein bisschen heftig. Also ich hätte nicht unbedingt gedacht, dass Pastol den so dominiert und hast du denn wirklich auch vorzeitig besiegt oder Imano, hättest du das so erwartet?
Ja, für mich ein großes Upset, auf jeden Fall. Hätte ich auf gar keinen Fall so erwartet. Zumal nicht vorzeitig, also dass man wahrscheinlich ein enges Gefecht erwartet hat über die Punkte, wenn es denn über die Punkte geht, das hat man im Vorfeld auch so besprochen. Das war eigentlich relativ klar, dass Postol durchaus Möglichkeiten hat, einige Runden bestimmt gegen Matisse zu holen, weil er boxerisch und technisch der bessere Mann ist. Aber wie gesagt, dass er es vorzeitig dann noch gewinnt, Respekt dafür auf jeden Fall. Hätte ich im Leben nicht mit gerechnet. Wobei auch irgendwie viele Leute geschrieben haben, ich habe es nachher nicht mehr geforscht, es soll wohl so gewesen sein, dass sich Matisse wohl irgendwas gebrochen hat. Irgendwie sechste, siebte Runde, da kam dann auch nicht mehr viel, da hat er nichts mehr gemacht und dann ist er mehr oder weniger durch eine, ja, ich will nicht sagen leichte Hand runtergegangen und hat nicht mehr weitergemacht. Aber das war jetzt kein unheimlicher Powertreffer oder sowas. Wie gesagt, ich habe es nicht mehr weiterverfolgt. Wisst ihr da irgendwas zu? Hat er sich verletzt, der Matisse? Irgendwie, da gab es, glaube ich, einen Kopfstoß in der fünften oder sechsten Runde und da soll wohl irgendwas, vielleicht ein Jochbeinbruch oder irgendwie sowas, Matisse unterlaufen sein. So hat er sich verletzt. Habe ich gelesen, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Weiß da
Ja,
jemand
habe ich auch
mehr?
nur davon gelesen, aber dann im Nachhinein ist da irgendwie, habe ich auch nichts mehr davon gehört, dass
Okay, ja gut,
irgendwas
also falls es
wäre.
da wirklich keine Verletzungen gegeben haben sollte, dann ist es auf jeden Fall schon ja, ein eindrucksvoller Sieg. Wie gesagt, Matisse vorher noch nie vorzeitig geschlagen worden. Das erste Mal und das war wie gesagt von einem Mann, Postol. Ja, wo man nicht unbedingt jetzt davon ausgeht, dass er gute Leute vorzeitig besiegen kann. Wie gesagt, boxerisch alles möglich. Klar, über die Punkte kann er wahrscheinlich ja, schon viele Leute ärgern und viele Leute schlagen, aber vorzeitig hätte ich ihm nicht zugetraut und kann man nur sagen, Respekt. Bin gespannt auch dort, wie es weitergeht, wer der nächste Gegner wird. Das war auf jeden Fall ja, mal eine schöne Ansage, dieser Sieg. Ich denke, da kann man vielleicht doch vielleicht mehr erwarten, als man ja, ihm vielleicht zugetraut wurde noch vor einigen Wochen oder einigen Monaten vor diesem Kampf.
Ja, ich meine, der hat uns ja schon öfters mal beeindruckt, wenn wir mal ehrlich sind. Und der ist ja jetzt auch bei The Ring und beim Transnational Boxing Board jetzt auch auf Platz 1 der Weltrangliste und bei Boxrec auf Platz 2. Also der ist jetzt auch wirklich ganz oben und ich glaube, das hat er jetzt auch verdient.
Ja, nach diesem Sieg auf jeden Fall. Gut, dass er uns jetzt davor nochmal ja, beeindruckt hat, weiß ich nicht. Da waren die Gegner jetzt vielleicht auch noch nicht so die absoluten Weltklasse-Leute. Sicherlich hat er
Klar,
seine Hausaufgaben immer gemacht. Er hat
welche
natürlich,
Berlin zum Beispiel,
ja, klar, so im erweiterten europäischen Spitzenkreis hat er schon einige geboxt, das stimmt. Aber wie gesagt, Matisse war jetzt schon der erste Weltklasse-Mann und ich denke, das ist das erste klare oder krasse Ausrufezeichen in seiner Karriere und dementsprechend, ja, also bin gespannt, wie seine Karriere weiter verläuft. Also nach diesem Sieg traue ich mir da vielleicht auch eine andere Überraschung noch zu.
ich würde ihn jetzt gern einfach gegen Crawford sehen, damit die zwei dann mal ein Duell haben und dann, damit da klar wird, wer wirklich die Nummer 1 ist in der Gewichtsklasse.
Ja, das wird schon sehr, sehr interessant. Ne? Also, ich würde der Crawford schon favorisieren, aber warum nicht? Ne? Also, hätte was auf jeden Fall, das wäre.
Gut, dann sind wir mit dem Kampf ja dann auch durch. Kleine Randnotiz. Wie im vorigen Podcast haben wir ja auch noch angekündigt, dass Susi Kentikian gegen Perez kämpft. Da von uns aber keiner den Kampf gesehen hat, sprechen wir den nur kurz an. Kentikian hat ihr Solo-Debüt als Promoterin erfolgreich bestritten und Perez nach Punkten besiegt und wohl auch deutlich Probleme dabei gehabt. Kommen wir zum nächsten Kampf, den wir gesehen haben. Donnerstag, 15.10. in Neuseeland. Dort kämpfte Joseph Parker gegen Cardi Meehan. Ein Kampf, der gerade mal 3 Runden dauerte und Parker mal wieder seine sehr guten Fähigkeiten noch unter Beweis gestellt hat. Gut, Cardi Meehan mit über 40 Jahren ist jetzt nicht gerade der Prüfstein, um jetzt einem Joseph Parker alles abzuverlangen, aber der Mann war halt dennoch recht gut gerankt, was auch Joseph Parker jetzt so natürlich einen Riesensprung in der Weltrangliste beschert hat. Aktuell wird er bei Boxrec auf Platz 8 geführt, sogar noch vor dem anderen Talent im Schwergewicht, Anthony Joshua. Und es gibt zu diesem Kampf eigentlich nicht viel zu sagen. In der zweiten Runde hatte Joseph Parker Cardi Meehan schon deutlich angebimmelt und hat dann in der dritten Runde einen Schlussstrich gezogen und ihn dann auch, ja, wirklich super ausgenockt. So. Ich bin gespannt einfach, wie Joseph Parker sich in naher Zukunft weiterentwickelt, weil Potenzial hat er einfach da. Er boxt mit sehr viel Übersicht und das, was er raushaut, das sitzt und hat auch, geht auch richtig an die Substanz der Gegner dran. Ich bin gespannt, wie sein nächster Kampf wird, der ja schon, glaube ich, für Dezember oder so
Ja, 4.
angedacht ist.
Dezember, ne? 5. Dezember. Gegner
Hm.
steht noch nicht fest, aber.
Der sagenhafte TBA.
Ich finde aber, er sollte jetzt gegen Manuel Char kämpfen. Nämlich, wenn man sich die Titel anschaut, die Joseph Parker jetzt hat, den WBO Oriental, den WBA Oceania, den PABA Heavyweight, den WBC Eurasia Pacific Boxing, den WBO Africa und den OBPBF Heavyweight Title. Das ist würdig für einen Manuel Char, der auch gerne viele Titel hat.
Vor allem der
Ja.
WBO Africa Heavyweight Title, den finde ich äußerst interessant.
Für einen Neuseeländer auf jeden Fall.
Ja, ne, also, das ist schon. Wenn Neuseeländer gegen Australier kämpft, um was für einen Titel geht es da? Um den Afrika WBO Heavyweight-Title, ist doch klar, oder?
Ja.
Macht Sinn, oder?
Mein andererseits, man könnte es ja auch irgendwie so nennen, so weil ich den britischen Kolonialtitel oder so. Überall, wo mal eine britische Kolonie war, kann man kämpfen.
Aber was mich wundert, hat die WBA keinen dieser Afrika-Titel für Nicht-Afrikaner? Haben sie wohl vergessen, ne?
Mir fehlt allerdings auch noch der WBC Mediterrane und WBC Balkantitel. Der Balkantitel war echt mein Lieblingstitel.
Oh, der ist auch richtig gut.
Vor allem sehen die auch alle gleich aus. Komisch.
Ja.
Bäh. Ja gut, aber ich sag
Umgekehrt
mal.
halte ich, glaube ich, dass der Joseph Parker noch eine große Zukunft hat und Manuel Char, da sind wir uns, glaube ich, einig, der hat mal ganz so viel vor sich.
Ja, das ist wirklich der große Unterschied im Gegensatz zu Manuel Char. Hat halt, ich will jetzt nicht Manuel Char irgendwie dissen oder so, aber Joseph Parker ist einfach eine ganz andere Liga. So, ich glaube, das klingt jetzt nicht disrespektierlich.
Nein. Kann man schon so sagen,
Freitag, 16.10., da kämpfte der ehemalige WBO Weltmeister Nathan Cleverly gegen den. Wen hat er denn jetzt letztens nochmal besiegt?
ja.
Ch Chavez Junior, André von Farah. Imanu, du hast den Kampf gesehen.
Ja, habe ich gesehen. War ein super Gefecht. Das von vornherein mal gesagt, sollte man sich auf jeden Fall anschauen, das Ding. Also sehr sehenswerter Kampf. Ja, Cleverly begann sehr, 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 sehr motiviert und man konnte ja vielleicht sogar den Eindruck haben, dass er kaum Respekt vor von Farah hatte. Also er hatte in den ersten, sagen wir mal, ja, 4 Runden wirklich sehr viel geschlagen, hat sehr präzise geschlagen, gute Treffer gelandet, viele Jabs geschlagen, auch ansonsten viele Kopftreffer, ich denke mal so von der Percentage her würde ich sagen, jeder zweite Schlag ein Treffer. Von Farah wirkte schon ein bisschen ja, überrascht, würde ich sagen. Hätte er wahrscheinlich nicht mit gerechnet, dass der Cleverly doch so offensiv boxt nach seiner letzten Niederlage gegen Belu und auch gegen Kovalev ist er noch K.O. gegangen. Also viel Selbstvertrauen sollte da eigentlich dann auch nicht da sein. Von Farah kommt oder kam ja mit einem großen Sieg über Chavez. Natürlich gut, Chavez in der Gewichtsklasse natürlich überfordert gewesen. Trotzdem, vom Selbstvertrauen hätte man eigentlich einen anderen Start erwartet. Ich hätte gedacht, Cleverly ja, boxt hier ein bisschen zurückhaltender und schaut erstmal, dass er den Kampf findet. Aber nein, nein, er hat wirklich direkt sehr spektakulär begonnen und auch die ersten Runden für sich entschieden. Aber dann hat er wieder zum Schluss hin dieses Problem bekommen, dass er auch in den letzten Kämpfen hat, auch gegen Belu, er war ja auch auf der Siegerstraße und so ab Runde 8, 9 gegen Belu kam dann gar nichts mehr. Und genau das Problem hatte er dann hinten raus, auch ich glaube 10., 11., 12. Runde ging dann komplett an von Farah und ja, dementsprechend hat er dann den Kampf auch noch abgegeben. Und Cleverly hat, glaube ich, nach 8 Runden noch geführt und hat die letzten Runden dann alle abgegeben. Zumindest die 10., 11., 12. waren alle weg. Ja, und dementsprechend hat er das Ding dann knapp und verdient dann eventuell, kann man schon sagen, ich meine, Draw kann man drüber nachdenken. Aber gut, er boxt auswärts, er boxt gegen den Champ und dementsprechend, ja, sind die knappen Runden dann logischerweise auch beim Titelträger und dementsprechend ist das Urteil für mich okay. Man hätte es, wie gesagt, auch Draw geben können. Wenn der Kampf in England stattgefunden hätte, dann ja, hätte man natürlich auch hier wahrscheinlich Cleverly vorne gehabt. Also es war wirklich ein sehr enges Duell. Ja, was er wieder weggeworfen hat auch, ne? Cleverly, muss man sagen. Also ich hatte mir schon gedacht, dass das ziemlich eng wird und wahrscheinlich auch über die Punkte geht. Also das hatte ich jetzt auch für mich vorher getippt. Aber ich hätte jetzt nicht unbedingt gedacht, dass Cleverly also dermaßen überzeugt, zumindest in den ersten Runden, wie gesagt, von Fahrrad, teilweise wirklich beim Rückwärtsgang unterwegs. Und das ist ja eigentlich komplett anders immer der Fall. Er ist derjenige, der eigentlich dominiert und diktiert. Und in dem Gefecht, wie gesagt, in den ersten Runden war das sogar Cleverly, der dann ja von Fahrrad so in die Rückwärtsbewegung getrieben hat und ja, wirklich sehr gute Aktionen hatte. Dementsprechend muss man sagen, also Cleverly hat sich auf jeden Fall teuer verkauft. Das auf jeden Fall. Allerdings muss ich auch sagen, man muss auch bedenken, Cleverly hat eigentlich nur gegen Kovalev verloren, in der Gewichtsklasse halt, wo er standardgemäß immer geboxt hat. Also gegen den absoluten Primus momentan in dieser Klasse. Und die andere Niederlage kam gegen Belu in der Gewichtsklasse, wo er überhaupt nicht ja, hingehört oder hingehörte. Das hat er auch im Vorfeld vor dem Kampf schon gesagt. Also diese Niederlage im Prinzip, ja, ein bisschen Selbstschuld auch. Den Ausflug hätte er sich sparen können da ins Cruiser. Also hat er im Prinzip, ja, die Gewichtsklasse nur gegen einen absoluten, wirklich, den Gott wahrscheinlich, Kovalev momentan und halt in der falschen Gewichtsklasse einen verloren. Vielleicht kommt er auch ein bisschen zu schlecht weg. Also das war wohl ein 50-50-Ding. Jetzt so im Nachhinein betrachtet und ja, so ist der Kampf auch verlaufen, sehr eng. Verdienter Sieg trotzdem für von Fahrer, weil er hinten raus einfach mehr Körner hatte und zum Schluss dann ja doch genug getan hat, um den Kampf für sich zu entscheiden.
Ausflug in die falsche Gewichtsklasse. Mit der Aussage tue ich mich gerade was schwer, weil als der von Kovalev, muss man ja wirklich sagen, auseinandergeschraubt worden ist, das Verhalten von Cleverly fand ich danach ehrlich gesagt nicht sonderlich sportlich. Wie er dann sagt, ja, ich höre jetzt vielleicht doch auf mit dem Boxen, dann hört er wieder nicht auf, dann sagt sein Trainer, ja, eigentlich gehört er ja ins Cruisergewicht, dann kriegt er eine Niederlage im Cruisergewicht, ja, eigentlich gehöre ich ja doch ins Schwergewicht, Halbschwergewicht. Ich weiß nicht, also irgendwie seit der von Kovalev besiegt worden ist, finde ich, ist er irgendwie auch nicht mehr der Alte. Also voll deutlich mehr Selbstvertrauen gehabt, aber die ganzen Kämpfe, die danach kamen, fand ich allesamt ja schon eher
Bescheiden.
langweilig oder bescheiden. Deswegen hatte ich mir diesen Kampf jetzt so gar nicht angeguckt. Deswegen bin ich positiv überrascht, dass du sagst, dass er mal so offensiv auch geboxt hat, was man ja von ihm eigentlich so gar nicht kennt.
Ja, es war im Prinzip der alte Cleverly. Also zumindest in den Anfangsrunden, wie gesagt, bis Runde 8, 9 sah das wirklich sehr gut aus. Er hat natürlich auch einiges gefressen dann, muss man auch sagen, die Defensive. Da wirkt er irgendwie auch nicht so berauschend wie früher noch. Gut, wobei man auch sagen muss, das ist natürlich auch eine andere Gegnerschaft, die er dann geboxt hat. Mit Kovalev, mit von Farah, mit Belu, das sind natürlich auch ganz andere Leute. Der hat er natürlich in dem Bereich noch nie vorher Gegner gefaced und dementsprechend sah vielleicht auch in den vorigen Kämpfen davor logischerweise besser aus, weil er gar nicht so gefordert wurde. Das kann man natürlich auch jetzt. Ja, man kann es so und so sehen. Im Endeffekt denke ich aber schon, dass er nicht ins Cruiser gehört, weil er einfach physisch gar nicht mithalten kann. Und sicherlich kann man über Geschwindigkeitsvorteile reden etc., aber weiß ich nicht. Also der hatte sowieso schon sehr, sehr wenig Schlagkraft.
Ja, selbst für einen
Im Light Heavy,
Halbschwergewichtler.
ja, eben genau, wenn du dann ins Cruiser gehst, und das sind dann Leute, die schlagen dann mal mit 10, 12 Kilo mehr. Weiß ich nicht, damit tut man sich keinen Gefallen. Da kann man im Prinzip sich ja nicht entziehen. Wenn da wirklich ein Puncher kommt, dann wird man da überrannt und selbst ein Belu hat er dann zum Schluss ja dominiert. Aber gut, lag wahrscheinlich auch, wie gesagt, an der Kondition von Cleverly. Ich weiß nicht, was da los ist. Er wirkt eigentlich so körperlich austrainiert, aber ihm geht regelmäßig irgendwie dann ab der 10. Runde der Speed aus. Ich meine, gut, in diesem Kampf hat er natürlich auch viel investiert in den Anfangsrunden. Von Fahrrad hat er im Prinzip kaum was gemacht. Im Prinzip, ja gut, Schläge mit dem Kopf gestoppt hat, aber jetzt so selbsteigene Aktionen kaum gebracht. Vielleicht hat er dann auch dadurch noch mehr im Tank gehabt. Ich weiß es nicht, ist schwierig einzuschätzen. Auf jeden Fall sollte Cleverly schauen, dass er irgendwas im Training vielleicht noch umstellt, um mehr Körner zu haben in den letzten Runden. Weil wie gesagt, gegen Belu hätte er das Ding, ja, wie man sieht, locker gewinnen können. Hätte er in den letzten drei Runden irgendwas gemacht, da zwei Runden von gewonnen, hätte er den Kampf bekommen und das gleiche jetzt gegen von Farah. Wie gesagt, schenkt die letzten drei Runden weg, verliert deswegen den Kampf. Es ist ärgerlich, im Endeffekt hätte er beide Dinger sonst gewinnen können. Also, wie gesagt, ich sehe Cleverly eigentlich schon noch als sehr starken Mann an, aber er muss da irgendwas dran ändern, dass er, wie gesagt, noch irgendwie ein paar Körner in den letzten Runden hat. Dann kann er im Prinzip viele Leute ärgern, hat gute Nehmerfähigkeiten, ist sehr flexibel, ist schnell, hat gute Reflexe. Ist schon auf jeden Fall noch jemand, dem ich einen Titel zutraue in der Zukunft.
Zum Beispiel den WBO Oriente-Titel.
Möglicherweise auch den.
Gut, kommt mal von dem WBO Oriental-Titel zu dem GBU-Weltmeistertitel im Supermittelgewicht. Ha, wenn das mal nicht eine Überleitung war.
Geil.
Samstag, 17.10. Karlsruhe. Da war die Sauerland-Card mit dem Hauptkampf Vincent Falkenbuchs gegen Giovanni De Carolis. Bevor wir aber auf den Kampf zu sprechen kommen, denn ich denke, da ist deutlich Gesprächsbedarf, kommen wir kurz auf die Undercard, wo unter anderem Kubrat Pulev gegen Jorge Arias seinen Comeback-Kampf bestritten hat. Ich muss zugeben, nach 4 Runden habe ich weggesäppt bei dem Kampf, weil er mich ziemlich gelangweilt hat, weil sich Kubrat Pulev ziemlich wohl schwer getan hat. Und wie man auch gesehen hat, ist dieser Kampf über die Punkte gegangen. Ansonsten auf der Undercard haben Agit Kabayel, Enrico Körling, Leo Bauer, Burak Sahin und wie sie alle heißen gekämpft. Alle haben ihre Kämpfe gewonnen. Kommen wir zum Hauptkampf Vincent Feigenbutz gegen Giovanni De Carolis. Und dieser Kampf war ja durchaus nicht unumstritten. Eugen, wie fandst du diesen Kampf?
Also den Kampf an sich fand ich schon sehr, sehr interessant und sehr gut. Also in der ersten Runde oder von der ersten Runde an hat Carolis eigentlich das Ding einfach ganz klar bestimmt. Hatte Feigwutz auch immer gut unter Druck gesetzt und ja, ihn dann auch zu Boden geschlagen und auch danach noch einige Male richtig hört gehabt, wo ich dachte, wenn das nicht heute früh zu Ende geht, also so ein Monsterkinn wird der gute Vincent wohl nicht haben. Und ja, hinten her Richtung Ende des Kampfes oder in den mittleren Runden war eigentlich immer das gleiche Bild. Also Carolis hatte die klaren Hände drin. Feigenbutz hat schon was versucht, ja, aber irgendwie immer so mit Gewalt versucht, ihn zu treffen. Und da hat man dann doch dann deutlich gesehen, dass Feigenbutz technisch doch so ein bisschen limitiert ist, weil wenn so ein Giovanni De Carolis gegen Feigenbutz aussieht, als wäre irgendwie so ein Boxgott, dann weiß man, dass es da doch eklatante Mängel gibt bei dem Skillset von Vincent Feigenbutz. Und ich meine, ist klar, er hat keine riesen Amateurlaufbahn gehabt oder ist da nicht dementsprechend ausgebildet worden, aber das war doch schon ein bisschen erschreckend. Ich meine, ich hatte es so befürchtet, also ich hatte persönlich sogar gedacht, dass der Feigenbutz K.O. gehen könnte, also vor dem Kampf, wenn man mich gefragt hätte. Aber ich dachte, das ist vom Sprung von der Gegnerschaft auch schon sehr, sehr heftig, weil vorher war es schon eher relativ bescheiden, die Gegnerschaft. Und der Carolis ist ja also ein solider Europäer, kann man sagen. Und da dachte ich mir schon so, dass es ein bisschen eng werden könnte, einfach wegen dem Skillset, was Feigenbutz so hat. Und wurde es dann auch, also die meisten Beobachter, inklusive mir, haben Feigenbutz ja vielleicht 2, vielleicht 3 Runden gegeben. Aber ich kenne niemanden,
Was
der Feigenbutz mehr Runden
mich mal
gegeben hat.
interessieren wird, hat jemand Scorecards von dem Kampf angefertigt?
Ja.
Also ich hab mal versucht, immer positiv zu werten für einen Feigenbutz wegen Heimvorteil und ich habe ihm 5 Runden gegeben. Und 2 davon wirklich nur ganz, ganz schwierig. Und wo ich eigentlich auch einen Karolis hätte geben können. Und dann, also dann komme ich auf eine 112, 115 Wertung. Und selbst dann hat er ganz deutlich, selbst damit hat er ziemlich klar verloren.
Schon
Und wenn ich dann
Wahnsinn.
noch die 2 Runden, die ich ihm gerade noch so gegeben habe, dem anderen geben würde, dann hätte er halt 110, 117 verloren. Das ist zumindest meine Wertung gewesen.
Ich finde die Urteile sowieso extrem interessant. Also 115, 113. Ein 12-Runden-Kampf. Der
Wie
Urteil
geht das,
steht.
wenn man in der ersten Runde niedergeschlagen wird?
Ja, weiß ich nicht. Aber es geht.
Anscheinend.
Also ganz
Ich vor
ehrlich,
allem das
ja.
Ding gab es ja zweimal diese Wertung. Und das macht das noch viel weniger erklärbar.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich sehr schlecht gefühlt und richtig geschämt für das Urteil. Also das ist wirklich, Also muss, kann ich nicht anders sagen. Also das hat mir alles. Es war, bin ich wie so ein Tritt in die Leistengegend. Also ich weiß nicht, das war ganz.
Und dann dieses Beharren darauf, dass das ein Slip war und kein Knockdown, während man ganz deutlich gesehen hat, was es eigentlich war. Und dann dieses klare Sagen, ich habe viel, viel öfters getroffen als der andere. Ich habe dem ja richtig aufs Maul gegeben und so. Das war. Oh, es war ziemlich unsportlich, fand ich.
Hat es ja auch, wenn man mal guckt, wie Eugen ja auch gerade sagte, er hat ja versucht, was zu machen, aber für jeden Schlag, den er bei Dekarolis gesetzt hat, den er getroffen hat, kamen meistens im Gegenzug 2 bis 3 Hände von Dekarolis zurück. Imanu, ich finde ja, Karolis ist ja jetzt nicht gerade der Boxer, der mit einer hohen Schlagkraft gesegnet ist. Findest du es jetzt gerade dann auf ja, sinnig, dass wenn Feigenbutz diesen Kampf gewinnt und jetzt bald seinen WM-Kampf gegen Sturm oder gegen Schulinov kriegt, dass man ihm damit einen Gefallen getan hat, weil wenn er schon gegen einen nicht so harten schlagenden Boxer wie Dekarolis deutliche Probleme hatte, wie man in der ersten oder dritten Runde vor allem sehr gut sehen konnte, denkst du, dass dann schon spätestens bei dem WM-Kampf dann der Schluss sein sollte?
Ja, zuerst einmal Gefallen tun, ja, nein, will ich erstmal so nicht bewerten, weil es für mich keinen Unterschied macht, ganz einfach. Feigenbutz ist und bleibt, ja, ich will nicht sagen untalentiert, aber er ist eingeschränkt, er ist limitiert. Und man sieht einfach vom Skillset her, dass dieser Mann ja nicht wirklich so, sagen wir mal, Verbesserungsmöglichkeiten hat. Er macht nicht den Eindruck, dass er irgendwas richtig berauschend kann, wo man sagt, wow, okay, der hat unheimliches Talent, der kann unheimlich boxen, der hat eine unheimliche Führhand oder irgendwas, irgendeine Fähigkeit, wo man sagt, die heraussticht, ja, wo man sagt, ja, die ist brillant, der kann in Zukunft wirklich irgendwas gewinnen. Also er hat eine schlechte Defensive, er ist total ja, boxerisch limitiert, technisch schwach. Na gut, er hat Power, Schlagkraft, ja. Wobei man das auch wieder so und so sehen kann. Ich meine, gut, die Leute, die er bisher geboxt hat, das waren alles, naja, ich sag mal, ja, vielleicht so Taxifahrer-Niveau, bei allem Respekt diesen Gegnern gegenüber, aber mehr war es nun mal nicht. Und dementsprechend kann man das vielleicht auch gar nicht so bewerten. Also Karolis hat die Schläge von Feigenbutz eigentlich sehr gut weggesteckt. Hat, glaube ich, in Runde 5, glaube ich, da hat Feigenbutz in der letzten Minute der Runde wirklich mal 30, 40 Hände am Stück geschlagen. Hat auch einige Treffer drin gehabt, aber Karolis hat nicht ansatzweise irgendwie gewackelt, hat das alles ausgependelt und wirkte auch nicht wirklich hört. Also ich denke, dass vielleicht sogar die Schlagkraft, über die man immer sagt, bei Feigenbutz, oh, die ist so unheimlich gut, dass die gar nicht so gut ist, sondern dass das einfach nur Gegner waren, die ja einfach ziemlich schwach waren und schnell fallen. Auf höherem Level sieht das vielleicht dann auch wieder anders aus. Also dementsprechend, ich würde gar nicht über einen Weltmeisterschaftskampf nachdenken an Feigenbutz Stelle. Ich verstehe aber auch Sauerland und ich verstehe, warum man hat hier eine ja, Home-Decision in die Wege geleitet, weil es ganz einfach so ist. Ich denke, im Stall weiß auch jeder um die Qualität von Feigenbutz. Man möchte einfach diesen WM-Kampf so früh es geht und so schnell es geht ja, in die Wege leiten, Geld abkassieren und man kann ja überhaupt froh sein, wenn so ein Mann wie Feigenbutz es zum Titelkampf schafft. Ja, also das ist eigentlich vom Skillset her, was er hat, gar nicht möglich.
Und bei der WBA wenn, ist das möglich.
Das, ja, ja, natürlich. Sauerland hat natürlich auch seinen Einfluss darauf und die wissen halt, was sie machen da im Endeffekt. Die werden das einmal melken. Das ist ein deutsches Duell, weiß ich nicht. Abraham gegen Feigenbutz, Sturm gegen Feigenbutz, Stieglitz gegen Feigenbutz, keine Ahnung, irgendwas davon wird kommen. Wahrscheinlich sogar, wie gesagt, die Schiene Weltmeisterschaft, weil jeder weiß, wenn er irgendeinen Step-Up macht, ich sag sogar einen Step-Up gegen. Ja, Stieglitz möglicherweise oder auch gegen Sturm. Gut, es sind jetzt keine amtierenden Champs mehr. Deswegen ist wäre ein Riesenrisiko. Feigenbutz wird diese Kämpfe zu 99% verlieren. Das weiß man. Und dementsprechend möchte man natürlich wahrscheinlich direkt um die Weltmeisterschaft kämpfen. Dann kann man sagen, okay, er hat hier in der Weltmeisterschaft verloren. Er war erst 20 Jahre alt oder vielleicht dann 21. Und dann kann man möglicherweise auch mit ihm weitermachen. Aber wenn er jetzt schon gegen einen Aufbaugegner, in Anführungszeichen, Karolis, ja gut, Aufbaugegner, sei mal dahingestellt. Ich meine, er hat den Kampf ja gewonnen. Von
Solide
daher ist
europäische.
wahrscheinlich eher der Feigenbutz der Aufbaugegner für Dikarolis.
Er sah so aus wie Jürgen
Ja,
Klopp.
wirklich, genau. Für mich war das ein Klassenunterschied. Und wenn man sieht, dass
Aber man
Dikarolis
muss jetzt
halt
auch
ein
mal so sagen.
durchschnittlicher Kämpfer ist, ja, ist Feigenbutz einfach nobody. Nichts
Aber du
weiter.
musst jetzt mal sehen, wir haben hier einen 20-Jährigen, der jetzt irgendwie 2 Jahre Profikämpfen macht, gegen
Vier.
jemanden, der 4 schon,
Der hat
okay,
mit 16 angefangen.
der jetzt seit 4 Jahren das macht und gegen jemanden, der das seit wahrscheinlich 15 Jahren macht und vielleicht sogar noch eine Amateurkarriere vorher hatte, hier ist einfach nochmal ein ganz natürlicher Klassenunterschied. Was vielleicht sein könnte, ist, dass jetzt dieser Kampf da nochmal einen Wachruf irgendwie hervorgerufen hat. Und dann, dass man sieht, dass er dann in 2, 3 Jahren sich nochmal technisch auch deutlich verbessert hat. Und das wäre wahrscheinlich besser, als wenn er jetzt gegen irgendjemanden verheizt wird, der auf jeden Fall ihn schlagen wird.
Ich finde, man hat ihn jetzt schon ein bisschen verheizt, so, ne? Also, ich weiß nicht, gefühlt ist so ein kleiner Hype um ihn entstanden. Und wenn man mal ehrlich ist, Feigenbutz ist meines Erachtens, wenn man jetzt so ein deutsches Ranking nehmen würde, vielleicht auf Platz 6 oder 7 einzuordnen in Deutschland. Ne? In Deutschland schon, nur, wenn man das so sagen kann. Und dass so jemand dann um die WM boxt, das ist einfach krass. Also nach so einer Leistung, in der gegen den Journeyman aussah.
Also eigentlich wäre es schon schwierig, dass er um
Boah.
die deutsche Meisterschaft boxen darf.
Ja, du dürfen sicherlich, aber gewinnen würde er sie nicht. Und dass derjenige dann um die WM
Wenn es
kommt.
nach richtig, nach rechten Dingen zugehen würde.
Ja,
Ich meine,
ja,
ich habe
ja.
den Kampf mit meiner Freundin zusammengeguckt, welche jetzt nicht sonderlich boxaffin ist. Die sagt aber, das ist aber ein interessanter Kampf und der Italiener, der macht sich aber auch ganz schön gut. Der pendelt ja wirklich eine Menge aus. Das heißt also, meine Freundin, die keine Ahnung eigentlich von Boxen hat, hat das aber sehr objektiv auch betrachtet. So, und da habe ich auch gesagt, ja, das sah auch einfach so aus, dass Dekarolis einfach die besseren Treffer drin hatte und die Runden dominiert hat. Selbst Alexander von der Gröben sagte ja auch, wenn das alles hier richtig ist, dann muss der den Kampf gewonnen haben. Aber als der Kampf vorbei war und die gesamte Sauerlandecke da in den Ring strömte mit den Armen in der Luft, da schwante mir schon Böses.
Also, wie gesagt, ich schäme mich wirklich für das Urteil. Also
Ja,
irgendwie,
das war auch einfach
also.
wirklich, muss man einfach sagen, das war wirklich eine Sauerei, wie es im Buche steht. Das kann man auch in keinster Weise schönreden, finde ich. Ich finde es aber von Sat.1 auch sehr gut, dass die dann auch Tobias Drews oder Matthias Kling oder Axel Schulz auch gesagt haben, eigentlich kann der das nicht gewonnen haben. Und ich hoffe, dass das auch in irgendeiner Form eine Konsequenz hat, weil das sind halt wirklich so Urteile, die willst du als Boxsportfan nicht sehen. Ich sag mal, der Kampf selbst ist also auch wieder so eine abgedroschene Phrase. Der Kampf war gut für den Sport, aber das Urteil war nicht gut, weil das war nicht ehrlich. Es sind auch so Kämpfe wie Firat Arslan gegen Marco Huck oder Firat Arslan gegen Hernandez oder Troy Ross gegen Hernandez. Du siehst einfach, wie eigentlich der Kampf war, aber dann auf einmal sagt ein Punktrichter, nö, der Heimboxer hat gewonnen. Und das ist scheiße. Damit hilfst du diesem Sport nicht, der ja in Deutschland doch ein bisschen am Straucheln ist, weil die goldenen 90er sind nun mal vorbei.
Ja. Also wenn man jetzt den Titel weggelassen hätte und Dikarolis das Ding gewonnen hätte, dann hätte ich auch gesagt, klasse Kampf. Also ich gebe ihm sogar Respekt dafür, für die Leistung, den Feigenbutz. Also ich meine, ich sage ja selbst, er sah nicht besonders gut aus, aber dass er überhaupt die 12 Runden durchgestanden hat und den Kampf so gestaltet hat, hätte ich so nicht unbedingt gedacht. Aber das ist schon, mich macht das traurig und ich sehe auch nicht da, also mir ist das Umfeld von Feigenbutz auch nicht so ganz geheuer. Also wenn ich das so sehe, wenn ich so in den Rundenpausen die Ecke so beobachte oder so, oder den Manager sehe, dann sind das nicht Leute, die ihn so ein bisschen erden und sagen, nee, komm Junge, ne, da hast du Mängel und da müssen wir nochmal dran arbeiten, sondern er feiert sich selbst ab und wird abgefeiert. Das ist ein Wahnsinn. Und so wirst du nicht irgendwie in die Weltspitze oder in die europäische Spitze irgendwie vordringen können als Boxer. Also, jeder auch wenn er so jung ist, irgendwie noch ein bisschen schwarz, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich da noch großartig verbessern kann in so einem Umfeld.
Ja, nicht nur vom Umfeld her. Ich meine, Talent erkennst du auch schon, wenn jemand 12, 13, 14, 15, 16 ist. Mit 20, wie gesagt, ist das noch eine ganz andere Liga. Natürlich ist das jung, auf jeden Fall. Nur man muss ja, wenn man Talent ist, irgendwelche Qualitäten auch schon nachweisen können in dem Alter. Und ich sehe da, wie gesagt, wenn ich ihn boxen sehe, nichts, wo ich sage, er ist irgendwo herausragend oder es ist irgendwas, wie gesagt, ein Skillset vorhanden,
Nein.
ne, wo man sagen kann, hier, hey, da hat er auf jeden Fall Möglichkeiten. Und dementsprechend, ja, also denke nicht, dass er über ein deutsches Level hinauskommen wird.
Boxen ist ja einfach so ein Erlernen von Bewegungsabläufen,
Ja.
Aneignen von gewissen Skillsets. Und das ist wirklich Arbeit, das dauert alles seine Zeit. Und ich sehe das nicht, dass man da ihn irgendwie aufzeigt, dass es da und daran hapert. Also ich gehe mal davon aus, dass er ist ein solider Boxer, das bescheiden wir alles gar nicht, aber ich gehe mal davon aus, als man präsentiert ihn mehr oder weniger als Weltmeister oder jemand, der da auf diesem Level ist. Und
Oder
das,
künftigen Dominator.
ja, und das, oder als Supertalent oder so, und das ist er einfach nicht. Und wenn man sowas behauptet, egal ob vom Sender oder Management oder sowas, dann lege ich auch diesen Maßstab dann an ihn an. Und der wird ja irgendwie jetzt hineingedrückt, der Junge, was er nicht ist. Und das macht mich irgendwie echt traurig. Und das Urteil macht mich sowieso noch viel, viel trauriger. Und das sind dann immer so Momente, wenn ich solche Urteile sehe, dann frage ich mich wirklich, warum guckst du dir den Scheiß noch an? Was soll das so? Also ich habe da wirklich immer Probleme mit solchen Urteilen. Weil wenn man eine Sache nicht wirklich verdient gewonnen hat, dann soll man das Ding auch nicht kriegen. Also ich habe da echt immer große Probleme mit.
Ich glaube, Matthew Macklin war es auch, der mal gesagt hat, wenn du nach Deutschland kommst als Boxer, musst du den Gegner ausnocken, um ein Unentschieden zu kriegen. Da ist leider eine traurige Wahrheit bei.
Ja, ich bin auch kein Fan davon, immer zu sagen, ja, in Deutschland ist alles so und so, ne? Aber ich meine, an dem Abend hat man wirklich die hässliche deutsche Boxfratze gesehen. Und echt, also mich macht das sehr traurig, sowas. Und wie
Ja,
gesagt,
also ich meine.
ich schäme mich dafür auch, ne?
Das Interessante daran ist ja auch noch, dass die drei Punktrichter ja allesamt aus dem Ausland kamen. Und da wird ja dieser Anschein erweckt, dass man eigentlich hier ein faires Urteil kriegen könnte.
Ja, aber der Punktrichter wird vom Promoter bezahlt. Und wenn du natürlich den Promoter, ich will jetzt hier Sauerland nichts unterstellen, aber sag mal, es gibt ja so das grobe Wissen im Boxen. Wenn du als Punktrichter irgendwo eingeladen wirst, um einen Kampf zu scoren, wirst du zwar quasi von dem Verband dazu autorisiert, aber bezahlt wirst du vom Promoter. So, und wenn du jetzt, sag mal, gegen jemanden punktest, der nicht, also beziehungsweise nicht für den Heimboxer punktest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, das ist zwar nicht offiziell, aber die Wahrscheinlichkeit ist nun mal geringer, dass du dann für den nächsten Kampf oder so gebucht wirst. Und wenn du nicht gebucht wirst, verdienst du kein Geld. So, da ist sich jeder am nächsten. Da habe ich auch Verständnis für. Aber ich finde, das ist halt trotzdem beschämend für den Sport. Andererseits fand ich es ja damals gut, dass auch Alex Liepey gegen Dennis Boyzow nicht benachteiligt worden ist und noch wirklich zum Sieger ernannt worden ist, weil er auch gewonnen hat. Und da finde ich es halt traurig, dass halt solche Dinge möglich sind. Und ich habe irgendwie das, vielleicht spreche ich da jetzt auch einfach nur durch meine deutsche Brille, das Gefühl, dass das in Deutschland halt auch irgendwie stärker ausgeprägt ist als wie im Ausland. Ich meine, gut, Kämpfe wie Cunningham gegen Glasgow im Ausland ist ein jüngeres Beispiel, die gibt es auch, aber ich habe irgendwie
Ja,
das Gefühl,
also
dass sie
man sagt
tendenziell
halt
weniger
auch
sind.
in Großbritannien soll es so vergleichbar sein. Also es scheint eher ein europäisches Phänomen zu sein. Aber wahrscheinlich
Ja, ich
passiert das
meine,
überall.
ja, Miso-Urteile gibt es ja eigentlich außer in Japan wahrscheinlich überall auf der Welt. Aber dieses einzigartige, also ich habe wirklich, seit Vidost gegen Sina Tsangtan, das war damals auch so mit einer der krassesten Urteile, die ich so je gesehen habe. Das auch schon, das war ja Wahnsinn, was ich da gesehen habe. Und für mich ist das so, man guckt sich so eine Veranstaltung ganz an und dann wird das beendet mit so einem Urteil und da denkt man sich, Wozu schaue ich die Scheiße noch? Weil wenn du am Ende so in die Fresse geschlagen bekommst und einfach, das ist einfach so falsch und widerwärtig, das tut mir weh. Also ich finde, das macht mich sehr, sehr traurig. Und ich habe da wirklich Wut einfach, ne? Weil wenn man einfach den verdienten Sieger, den besseren Mann, das Ding nicht gibt, was soll denn das? Wem nützt das? Das ist doch einfach traurig, ist wirklich traurig.
Denke, jetzt haben wir uns auch genügend über diesen Kampf, ja, kann man wirklich sagen, ausgekotzt. Kommen wir zum weiteren Verlauf. Sat1 hat ja die große Fight Night gezeigt auf ihrem Sender, wo ursprünglich ja auch noch Ruslan Chagaev zum Rematch gegen Francis Oquendo antreten sollte, was aber leider ausgefallen ist. Den Kampf hätte ich mir sogar wirklich ganz gerne angeguckt nach der letzten Leistung von Chagaev. Dafür hatten sie aber auch noch Kämpfe in England mit Matthew Macklin, welcher nach Punkten gewann. Und natürlich die Fight Card in New York, wo es zur Titelvereinigung zwischen Gennady Golovkin und David Lemieux kam. Auf der Undercard kämpft aber zuvor noch Luis Ortiz gegen Vidondo. Eugen, wie findest du, dass Luis Ortiz nach seiner positiven Dopingprobe und 13-monatiger Sperre direkt wieder um den WBA Interimstitel im Schwergewicht kämpfen konnte?
Er hat auch wieder so einen WBA-Titel, ne?
Ja, sag ich ja, in der WBA ist
Ist alles möglich.
im Jazz, im Theater und in der WBA ist alles möglich.
Vor allem ohne Interims-WM gegen Matthias Ariel Vidondo. Das ist schon brutal, ne? Also, was will man dazu sagen? Ich meine, es ist ein netter Aufbaukampf, aber dass es da irgendwie überhaupt um irgendwelche Titel geht, das macht einen wieder fast fassungslos. Ne? Das ist, wie kann es da um irgendwie so einen Gürtel gehen? Mir persönlich mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, diese Titelzeug. Ne? Je mehr Titel und so da dranhängen und Titel mit Einschränkungen, also so ein normaler WM-Titel ist ein WM-Titel, aber irgendwelche Interimstitel, irgendwelche Afrika-Titel, Interim, irgendwas-Titel, Silber, irgendwas-Titel, Jugendtitel. Das ist für mich immer fast schon eine Auszeichnung oder irgendwie belegt dafür, dass Boxer nicht besonders hoher Qualität sind. Stimmt natürlich nicht immer, aber je mehr man dieser Titel hat, trägt mit Einschränkungen und sich damit schmücken will, desto mieser ist da oftmals der Boxer so gefühlt. Und es ist
Deswegen verstehe ich
mittlerweile.
auch, warum Joseph Parker, verstehe nicht, warum Joseph Parker sich ja mit solchen vielen Titeln schmückt,
Ja,
weil der
das
es einfach
ist.
nicht nötig hat.
Ja, das ist doch. Ich finde, also man ist wirklich dabei, sich lächerlich zu machen und also mit diesen ganzen Gürteln. Also ist doch mir doch scheißegal, ob es da jetzt um Titel geht oder nicht. Wen interessiert das denn mittlerweile? Ob da irgendwelche Gürtel durch die Gegend getragen werden oder nicht? Das spielt doch alles im Grunde, wenn man ehrlich ist, eigentlich überhaupt gar keine Rolle bei dieser ganzen Titelinflation.
Ja, es spielt, finde ich, schon eine Rolle. Ich meine, wenn es um einen Weltmeistertitel geht, geht es um einen Weltmeistertitel. Das Blöde ist, nur bei der WBA gibt es potenziell bis zu drei Weltmeister pro Gewichtsklasse. Und das macht auch den Sport kaputt, finde ich.
Ja.
Aber gut, kommen wir schnell zum
Oder vier, wenn es
Ergebnis.
dann einen
Ortiz hat.
Interimscamp gibt oder fünf, ne? Mit den
Ja, aber kommen wir schnell zum
Interimscamp.
Ergebnis. Ortiz hat gewonnen durch K.O. Fertig.
Ja, sogar
Mehr ist
deine
zu dem Kampf
Leistung.
echt nicht zu sagen.
Ja.
Auf der Undercard kämpfen dann aber auch noch Roman Gonzalez gegen Brian Villoro. Jan, wie fandst du diesen Kampf?
Ich fand den wirklich aufregend, weil die ersten zwei Runden hat ja klar der Viloria gewonnen, bis er dann einen Knockdown in der dritten Runde kassiert hat. Und ab dann hat Roman Gonzalez den Kampf ziemlich deutlich dominiert gehabt und ich glaube in der neunten Runde dann halt den Kampfabbruch auch herbeiführen können. Also ich fand das schon einen sehr guten Kampf. Man hat auch gemerkt, der Gonzalez, der lässt sich nicht viel anmerken, der hat ein bisschen gebraucht, bis er in seinen Gameplan reingekommen ist, aber hat dann auch konsequent alles durchgeführt. Und ob er jetzt wirklich Pound for Pound Top 5 dann sein muss, kann ich nach dem Kampf nicht beantworten, aber es war dennoch ein schöner Kampf, der auch wirklich Spaß gemacht hat, sich den anzuschauen. Und hier hat den der Richtige bekommen, daher alles in Ordnung.
Genau, der Richtige hat gewonnen, Eugen. Wie fandst du überhaupt so den ganzen Kampfverlauf? Fandst du jetzt, weil viele ja über Roman Gonzalez sagen, ein künftiger Pound-for-Pound-Boxer? Also ich gebe zu, weil ich mich auch in diesen niedrigen Gewichtsklassen nicht so auskenne oder beziehungsweise gut wie gar nicht auskenne, findest du, dass diese mögliche These auch berechtigt ist?
Durchaus, durchaus. Also auf jeden Fall sehr, sehr gut anzusehender Mann. Also es ist schon wirklich fantastisch, ne? Also was er da gezeigt hat. Also von den ganzen Bewegungsabläufen her, Schläge aus allen Winkeln. Also das ist schon wirklich ganz, ganz groß, was er da so zeigt, ne? Und der Kampf war auch wirklich, hat er wieder mal eindrucksvoll gezeigt, was für ein starker Junge er ist. Gegengewicht ist ja sowieso ja recht attraktiv. Da gibt es ja einige gute Leute da in den unteren Gewichtsklassen. Und von daher kann ich schon verstehen. Also ich mag den Typ sehr. Aber Pound for Pound Nummer 1, es ist ja halt immer schwierig. Ne? Pound for Pound Listen sind sowieso immer so eine Sache für sich. Und auch immer finde ich auch ein Großteil auch eine Sache des eigenen Geschmacks. Also wenn man Fan von irgendeinem Boxer ist, dann rankt man ihn da schon rein. Oder wenn man jetzt irgendwie sagt, irgendwie Heavyweight Scheiße oder Klitschko nicht mag, so, dann taucht er in gar keiner Top 10 mehr auf. Ne? Also das ist halt immer auch so eine Geschmackssache. Also wenn da jetzt Pac-Man und Floyd nicht mehr dominieren, ist es wirklich so eine Sache, wenn man da Pound for Pound an eins rankt. Ne? Klar gibt es Leute wie Kassin, wie Kovalev oder Golovkin. Aber Roman Gonzalez kann man vor ihm ranken, muss man aber nicht. Also der ist irgendwo auf jeden Fall Pound for Pound sehr weit oben, ist ja keine Frage. Aber wo man ihn ja einordnet, denke ich, ist immer eine Frage auch des persönlichen Geschmacks. Ne?
Auf jeden Fall. Manu, denkst du denn jetzt auch, dass Gonzalez jetzt noch eine Titelvereinigung anstreben wird oder ob er vielleicht den nächsten Schritt machen würde und eine Gewichtsklasse steigt? Oder was denkst du, wie wird dein zukünftiger Gameplan sein?
Ja, ich denke schon, dass er aufsteigen wird, weil ich sag mal so, ja, Pound for Pound Number One, die muss auch irgendwie in anderen Gewichtsklassen mal geboxt haben. Das ist eigentlich schon so gut. Ja, gut, Schwergewichtler ist natürlich was anderes, natürlich schwierig, dass die jetzt zum Beispiel in Klitschko da mal ins Cruiser geht, aber so die
Oder
unteren,
ins
also,
Halbschwer.
ja, genau, aber die unteren, so Fliegengewichtler oder alles, was drunter ist, das ist ja durchaus möglich, da aufzusteigen, weil einfach die, ja, das Limit einfach leichter erreichbar ist. Und dementsprechend sollte das schon eigentlich mal, ja, stattfinden bei ihm. Er hat auch da eigentlich schon fast alles besiegt in der Gewichtsklasse, wo er jetzt ist. Und ja, also würde mich freuen, wenn er da in eine andere Klasse geht und auch dort seine Qualität unter Beweis stellt, weil für mich persönlich, also wo ich ihn jetzt bisher gesehen habe, absolute Weltklasse. Also sehe ich will gar nicht die Stärken aufzählen, sondern ich sehe einfach keine Schwächen. Das ist schon unfassbar. Also ich hätte mir, wo ich gestern den Kampf gesehen habe, habe ich mir gedacht, so, wenn Mayweather noch aktiv wäre und da in der Gewichtsklasse kämpfen würde, Mayweather gegen Roman Gonzalez, boah, mega, würde ich super gerne sehen und ich irgendwie würde ich Geld darauf wetten, dass Gonzalez da gewinnen würde. Aber gut, das ist natürlich alles, das sind alles nur Theorien. Auf jeden Fall, was da so erzählt wird, dass der Pound for Pound die Nummer 1 zukünftig sein wird, wie auch immer, finde ich absolut in Ordnung, absolut realistisch. Ist echt ein Top-Boxer, wenn nicht sogar der Beste. Also ich wüsste jetzt auch Stand heute nicht, jemanden zu nennen, wo vom Skillset her besser einzuordnen ist.
Also er ist ja auch schon bei einigen der wichtigsten Listen, die es da gibt, auf dem Platz 1, also.
Richtig.
Kommen wir zu einem anderen Boxer, der definitiv in den Top 5 Pound for Pound zu finden ist. Gennady Golovkin hat seine Titel vereinigt gegen David Lemieux. Ja.
Krass,
Ich habe mich,
oder?
tier, ich habe mich tierisch auf diesen Fight gefreut und David Lemieux war ja auch wirklich super gerankt im super Mittelge ach Quatsch, im Mittelgewicht, hatte den IBF-Titel, also er hat ja auch eine gewisse Klasse. Aber als dann diese beiden Boxer aufeinander getreten sind, fand ich schon, dass da ein deutlicher Klassenunterschied einfach zu sehen und zu spüren war. Eugen, ich denke mal, da pflichtest du mir bei.
Ja, wir haben ja den Kampf zusammengeschaut und das war einfach nur krass, der den auseinandergeschraubt hat. Also das war ja, Lemieux ist ja wirklich keine Laufkundschaft so im Mittelgewicht. Ist einer der soliden Leute da und dass Golovkin den derart dominiert und derart zerstört, ist
Also was ich halt jetzt
unfassbar.
Was ich halt jetzt auch krass finde, man hat ja die ganze Zeit gesagt, ja, der hat jetzt jeden Gegner zwar besiegt, den er hatte, aber er hat ja noch nie einen echten Gegner auf seiner Klasse gehabt. Und diesmal haben wir jetzt wirklich einen Gegner bekommen, der selbst gerade Weltmeister ist. Und der ist sowas von auseinandergenommen worden. Also unglaublich stark.
Ich fand ja, vor allem wenn man sich einfach mal geguckt hat, wie beide den Kampf gestaltet haben, da waren ja wirklich eklatante Unterschiede festzustellen. Golovkin hat ja eigentlich relativ ruhig, aber mit ziemlicher Übersicht und Präzision geboxt, während Lemieux da, ja, er war schon hektisch vor ihm immer rumgefuchtelt hatte und hüpfte. Ob das jetzt der Plan war, weiß ich nicht. Ob er einfach nur versucht hat, durch Bewegung möglichen Schlägen auszuweichen. Aber Golovkin hat da ja teilweise wirklich Schläge, alle nach dem anderen, mit einer unglaublichen Präzision auch platziert. Das ist schon nach zwei Runden schon, ja, ich will mich jetzt nicht weit aus dem Fenster lehnen, aber sagen, irgendwo fast klar war, das wird nicht lange dauern. Oder siehst du das anders, Imano?
Tja, ich hätte sogar gedacht, dass er schneller endet in den nächsten zwei
Hallo,
Runden.
Imano, ja.
Okay.
Ja, ich hatte schon gedacht, dass es in den ersten 6 Runden zu Ende geht, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil Lemieux auch ja, in anderen Kämpfen sehr, sehr große Lücken in seiner Defensive offenbart hat. Und ich habe mir gedacht, wenn Golovkin da in den ersten Runden mal voll durchkommt, dann sollte er auf jeden Fall in größere Nöte kommen. So zumindest war jetzt meine Prediction zu dem Kampf. Aber gut, Golovkin hat auch gar nicht wirklich viel Pressure gemacht am Anfang, muss man sagen. Er hat seinen Jab gebracht, er hat ihn mehr oder weniger zermürbt. Er ist auch kein großes Risiko gegangen, weil er sich wahrscheinlich auch selbst darüber bewusst war, dass Lemieux da ja durchaus auch einige harte Hände abschießen oder abfeuern kann. Und dementsprechend hat er es kontrolliert, Golovkin, ja. Und er hat ihn mürbe gemacht, er hat den Jab immer wieder auf die Nase geklatscht und na, nach 5 Runden war die Nase dann dementsprechend durch und blutete schön. Und ja, hat Golovkin die Nase noch ein, zwei Runden weiter bearbeitet. Der Ringrichter ist dann auch immer wieder dazwischen gekommen und hat in der Ringecke gesagt, hier Leute, passt auf, wenn hier nicht irgendwas Großes jetzt von Lemieux geboten wird, dann breche ich das Ding ab. Und dann war eigentlich auch klar, dass das Ding dann ja, über kurz oder lang dann zu Ende geht. Aber wie gesagt, zu der Frage oder nochmal um auf die Frage zurückzukommen, ich hätte damit gerechnet, dass Golovkin das in den ersten 6 Runden durch K.O. gewinnt, ja. Und nicht, dass das irgendwie durch einen Ringrichter dann abgebrochen wird oder sowas. Also ich hätte schon gedacht,
Was
dass
aber
Golovkin
okay
ihn
war.
umnietet. Ja, natürlich, die Stoppage ist okay, nur ich hätte wie gesagt schon oder ich hätte damit gerechnet, dass Golovkin ihn durch K.O. besiegt, weil er wie gesagt auch in den vorigen Kämpfen in seiner Karriere oder in einigen vorigen Kämpfen schon das eine oder andere Mal in größere Nöte gekommen ist, gegen Rubio ist er K.O. gegangen nach 7 Runden. Und wenn man sieht, was Golovkin mit Rubio gemacht hat, dann in 2 Runden, ja gut, Direktvergleiche, Quervergleiche, bla bla bla, sollte man vielleicht nicht ziehen, aber wie gesagt, für mich ist Lemieux schon ein guter Mann, auf jeden Fall, war Weltmeister, auch nicht unverdient, aber ja, also Golovkin ist einfach dann schon ein anderes Level und ich denke, man muss einfach ja, über andere Fähigkeiten verfügen. Also man darf nicht so löchrig sein. Gegen Golovkin brauchst du einfach eine gute Defensive erstmal. Das ist die Grundvoraussetzung. Du musst ihn ein bisschen ärgern können mit einer guten Defense und dann halt selbst auch über natürlich große Schlagkraft verfügen. Das hat Lemieux natürlich. Und da habe ich mir natürlich aber auch ein bisschen mehr erhofft, auch ehrlich gesagt, dass Golovkin vielleicht wirklich mal das eine oder andere Mal richtig hart getroffen wird. Ich habe mich eigentlich darauf gefreut. Kam, glaube ich, nur 2, 3 Mal vor. Gut, da ist nichts wirklich passiert. Also ich denke auch, dass Golovkin über unheimliche Nehmerfähigkeiten verfügt. Das war schon seine Amateurkarriere, war wie gesagt noch nie am Boden, auch in der Profikarriere noch nie am Boden. Also die Nehmerfähigkeiten bei Golovkin sind schon mit Sicherheit auch sehr gut und dementsprechend, ja. Den Mann muss man erstmal finden, der ihn schlagen wird. Also ich denke nicht, dass Golovkin in dieser Gewichtsklasse, wo er jetzt ist, einen Kampf verliert. Das ist für mich eigentlich ausgeschlossen. Also wenn, dann muss er ins Supermittelgewicht hoch, dann könnte man natürlich einige Namen nennen, wo man vielleicht sagen könnte, okay, hier, hey, das wird spannend. Aber jetzt,
Feigenputz.
Conny Konrad könnte vielleicht auch mal runtergehen. Dann wird es vielleicht auch interessant. Nein, ja, also, wie gesagt, ich hoffe einfach, dass Golovkin in absehbarer Zeit ins Supermittel geht und dann einige Top-Kämpfe macht. Vielleicht noch jetzt einen, möglicherweise vielleicht gegen Cotto oder was weiß ich. Aber dann ist es auch genug. Ich denke, dann hat er im Mittelgewicht auch alles bewiesen, soll er alle Titel vereinigen und dann direkt ins Supermittel gehen, denn
Da
da
muss er aber
warten
noch
dann.
zwei Kämpfe Minimum machen, damit er alle Titel vereinigt hat, weil der WBO und der WBC ist noch nicht drin.
Ja, gut, stimmt. Ja, gut, da hast recht, ja. Gut, dann macht er
Also
zwei,
wir.
dann Ende 2016 geht er dann ins Supermittel. Damit können wir, denke ich mal, auch noch leben dann.
Ich meine aber, ich finde es eigentlich.
Beziehungsweise er hat auch angedeutet, dass er ja auch noch runtergehen könnte vom Gewicht her. Das wäre ja auch interessant, wenn er dann vielleicht doch der Rückkehrgegner für den 50. Mayweather-Kampf ist oder sowas.
Ja, oder der Sieger Cotto Alvarez, oder so, wäre natürlich auch extrem interessant.
Ja, der Sieger Cotto Alvarez wäre sowieso der nächste Gegner, weil der ja dann auch den WBC-Mittelgewichtstitel trägt. Und er hat ja, glaube ich, mit diesem WBC, ich weiß nicht, welcher Titel das jetzt war, den Golovkin da von der WBC,
Er
das ist
hat
ja
einen
quasi mit,
Interimstitel oder so irgendwas. Also er
ja.
ist de facto der Pflichtherausforderer jetzt auch für den Sieger aus Cotto Alvarez. Also
Und
wird
da
der
sehe ich
Kampf früher
auch,
oder später kommen?
und jetzt,
Ich.
ich meine, Alvarez ist ein super starker Boxer, aber Golovkin sehe ich da vorne.
Ja, wenn das Ding nicht irgendwie eine riesen Catchweight-Nummer gibt und man Golovkin da extrem runterdrückt, ich Golovkin auch vorne gewinnen. Ja, Golovkin ist einfach schon unfassbar. Also das ist wieder unfassbar, was er da gezeigt hat. Also total krass. Totale Zerstörung und der Abbruch ging auch total in Ordnung. Also ich hatte schon ein, zwei Runden vorher den Eindruck, als es ist im Grunde sinnlos ist, den Kampf fortzuführen, weil. Er kann Golovkin nichts anhaben und kassiert nur ordentliche Hämmer und das ruiniert nur seine Gesundheit. Einmal am Rundenende dachte ich sogar, der Kampf wäre jetzt abgebrochen, weil ich hatte das Ding ohne Ton geschaut.
Ich hatte
Und
den
da
Ton
dachte
leise im Hintergrund und habe das
ich,
klingeln
ja,
gehört.
da habe ich gedacht, oh, jetzt ist er abgebrochen, hatte ich so den Eindruck. Aber da war einfach auch nichts mehr da und das war so eine krasse Vorstellung. Hut also, ab, Golovkin, also das war schon Hammer und Deckel. Der boxt sich halt immer mehr so in die Herzen der Leute und ist ja mittlerweile in Amerika auch eine ganz schöne Nummer, ne? Also wenn man sich das mal so vorstellt, der
Ja, ich denke
war.
mal, Klaus-Peter Kohl dürfte da ein bisschen weinen, dass er dieses Juwel hat nicht wirklich gefördert in seinem Boxstall.
Ja, weil der Junge war einfach mal Main Event im Madison Square Garden, ne? Und das ist schon
Und
heftig.
es war halt auch wirklich gut gefüllt, das Event. Und die Leute waren auch wirklich hinter ihm. Also ich glaube, mit diesem Duell hat es jetzt endgültig geschafft, auch wirklich ein Pay-per-View-Star zu werden. Ich meine, wir haben noch keine Ergebnisse gesehen, wie viel Pay-per-View da tatsächlich verkauft worden sind, aber trotzdem sieht das relativ gut aus.
Die Qualität ist auf jeden Fall da. Ich meine, der bringt im Endeffekt alles mit, um den da gut zu vermarkten. Er boxt halt technisch gut, aber auch noch attraktiv durch seine hohe Physis, seine hohe Präzision. Außerdem hat er halt auch, ich nenne das jetzt mal eine kamerafreundlich charmante Art. Er spricht jetzt zwar nicht das perfekte Englisch, aber er weiß, was er zum Publikum sagen muss, um dem Publikum zu gefallen. Von daher wünsche ich ihm da auch alles Gute. Und was ich jetzt vor allem auch mal schön finde, der IBF-Titel, denke ich mal, wird jetzt erstmal wieder ein paar geregelte Bahnen laufen, denn seit 2013 hat er ja bei jeglichem Kampf immer den Besitzer gewechselt. Als Zenil gegen Barker verloren hat, hat Barker gegen Sturm verloren, Sturm hat gegen Soliman verloren, Soliman hat gegen Taylor verloren, diesem ist er dann aberkannt worden, dann hat Lemieux gegen Hasan Dinam Sikam gewonnen und dann hat er gegen Golovkin verloren. Aber ich denke, jetzt dürfte das erstmal wieder geregelte Bahnen laufen. Aber abschließend kann man auch sagen, da hat auch wirklich jetzt der verdiente Sieger gewonnen.
Ja, und das hat mich dann ein bisschen besänftigt, weil ich meine, wenn man dann so Roman Gonzalez oder Golovkin boxen sieht und davor Feigenputz, dann ist man doch dennoch beruhigt, kann man dann sein, dass das Feigenputz, dass das nicht so der Gipfel des Berges ist, den es so gibt. Ne? Also schon vom
Im deutschen
Unterschied,
Fernsehen.
ja, also wenn man das so sieht von der Klasse, das ist einfach
Ich meine,
deutsche
ich bin halt auch.
Spitze zu wirklicher Weltklasse. Ne?
Ja, wobei ich muss sagen, ich bin ja froh über jeden Kampf, der im Fernsehen gezeigt wird,
Keine
wenn dann aber
Frage.
auch richtig platziert ist. Ich meine, wenn Toni Kraft gegen Frank Blümle auf Sport 1 um den deutschen Titel im Halbschwergewicht boxen, dann sage ich,
Geil.
ja, die boxen um den deutschen Titel im Halbschwergewicht. Und das ist auch richtig so. Es ist richtig angesetzt. Aber hätten die jetzt gesagt, Toni Kraft boxt gegen Frank Blüme um die deutsche Weltmeisterschaft, da hätte ich schon gesagt, Alter, gib mir mit dem Scheiß weg.
Ja, mir macht das auch kaputt, diese ganzen Titel, die da immer zwingend sein müssen. Das zerstört auch den Sport, so wie ich das sehe, weil, weil Leute wissen dann vielleicht so eine ehrliche Meisterschaft oder so einen ehrlichen Kampf auf deutschem Niveau gar nicht mehr zu schätzen, wenn demnächst überall WBA oder WM irgendwas dran steht. Das ist doch grausam.
Ja, deswegen finde ich das zum Beispiel, wie es in England läuft, teilweise richtig suspekt. Da kriegst du ja mit einem Titel im Leichtgewicht um die englische Meisterschaft eine Halle von 10.000 Leuten voll. Das würde hier im Leben nicht funktionieren. Ich glaube, Jakob Saglam hat jetzt am Wochenende auch seinen Titel als deutscher Meister im Schwergewicht, glaube nach GBA-Version, vor ein paar hundert Leuten verteidigt. Da reißt du in Deutschland halt keinen mit vom Hocker.
Nee, weil da hast du ja BDB und GBA und hast du nicht gesehen, das ist ja alles. Ach, nee, das macht. Aber wenn es da halt einen Titel gäbe, der wirklich Wert hätte, dann könnte man damit auch irgendwie hausieren gehen. Aber diese ganzen Titel
Ja,
machen
leider Gottes, wenn aber auch die
ehrlichere
Titel,
Titel wertlos so.
die ehrlichen Titel werden ja aber auch leider Gottes viel zu früh abgelegt. Ich meine, ich glaube, den Titel, Schwergewichtstitel der BDB trägt, glaube ich, Michael Walisch, welcher irgendwie auf Boxrec 100 noch was ist. Aber vor ihm sind halt noch so viele andere Deutsche gerankt, aber die kämpfen dann schon gar nicht mehr, weil sie dann nämlich anfangen, über irgendwelche IBF, West, Europa, Balkan,
Ah,
Timbuktu-Titel zu kämpfen.
ja,
Und da
oder
finde ich, ja, oder
Afrika-Titel,
Afrika-Titel, obwohl du aus Neuseeland kommst. Die,
ne?
ich finde, dann bleiben halt solche Titel irgendwie zu weit hinten in den Rankings, als dass sie dann halt quasi diese Präsenz im Fernsehen haben, die sie vielleicht auch durchaus verdient hätten.
Ja, ich meine, es wäre ein Traum, nur ein Beispiel zu sagen, dass irgendwie so Tom Schwarz gegen Walisch oder die deutsche zweite Reihe mal gegeneinander um so einen Titel, das wäre doch geil.
Um so eine deutsche Meisterschaft, aber
Ja.
nein, Tom Schwarz kämpft ja demnächst um den WBO-Junioren-Weltmeistertitel. Ich glaube, da hätte sich Mike Tyson damals beleidigt gefühlt.
Ja, genau.
Junioren-Weltmeisterschaft.
Und das meinte ich, was ich vorhin sagte. Das ist irgendwie so eine Auszeichnung der mangelnden Qualität, wenn man sich mit so einem Titel schmücken muss. Dann denke ich mir immer, Junge, das kann es doch nicht sein, oder? Das ist doch irgendwie so ein Beleg dafür von fast mangelnder Klasse, so. Wenn man sich mit solchen Dingern schmücken muss. Aber gut, ne? Die Denkweise haben eigentlich viele, aber das ist schon krass. Ne?
Gut, bevor das jetzt wieder mit uns auseifert und wir uns wieder über irgendwelche Titel aufregen, kommen wir zu den News. Wie er schon eben angesprochen hat, Sat.1 diese Kampfnacht übertragen. Andere Leute, die bereit gewesen wären, 3 € zu bezahlen, hätten da aber noch die komplette Undercard von der Sauerland Fightcard sehen können. Denn Sat.1 hat jetzt ein neues Sportportal gestartet, ranfighting.de. Wie ist eure Meinung dazu? Ich finde ja, 3 € als solches ist jetzt nicht, tut jetzt nicht weh. Nächstes Jahr soll das, glaube ich, 5 € kosten im Monat, was auch nicht teuer ist. Aber ich bin mir jetzt einfach nicht sicher, wie da dieses Angebot sein wird. Jan, wie siehst du
Ja,
das?
also im Moment ist das Angebot noch etwas schwach, sind halt Kämpfe, ein paar Kämpfe aus dem Sauerlandarchiv im Wesentlichen im Portal drin. Auch so ein paar Klassiker wie Schulz gegen Foreman von 95. Dann gibt es ein paar Sachen aus der UFC, also aus dem Mixed Martial Arts Bereich. Dann gibt es noch ein bisschen Karate-Videos aus der letzten, vom letzten Olympia. Also das ist im Moment ein bisschen bunt gemischt. Das ist aber, es ist auf jeden Fall aus meiner Sicht schon mal ein guter Start. Und vor allem sowas gibt es halt in Deutschland noch gar nicht. Und es gibt eigentlich, soweit ich weiß, nur im beschränkten Maß für andere Kampfsportarten. Also es gibt von der UFC ein vergleichbares Portal, wo es halt nur um UFC selbst geht. Es gibt von der WWE für Profi Wrestling gibt es ja auch ein vergleichbares Portal, wenn auch nicht in Deutschland. Und also man sieht schon, wo die Richtung hier hingehen soll. Und wenn das hier so eine bunte Mischung ist aus allen Sachen, wo auch noch Live-Events dabei sind, da ist zum Beispiel nächstes Wochenende noch Kell Brook gegen Diego Chaves dabei. Haben wir jetzt, glaube ich, nicht besprochen. Aber
Können wir ja gleich noch machen. Da spricht ja nichts gegen.
das sind auf jeden Fall nochmal, da ist auf jeden Fall ein bisschen was da und das klingt auf jeden Fall mal, schon mal ganz gut. Technisch muss ich aber sagen, ich hatte gestern Abend ein paar Probleme mit dem Portal. Also da hat noch nicht alles geklappt. Da hatte ich zwischendrin plötzlich kein Bild mehr, sondern nur noch Ton und so Sachen. Und dann habe ich doch auf Sat.1 weitergeschaut. Also da müssen sie noch was tun, aber ich denke, das wird noch. Dafür, dass das jetzt gestartet ist, wirkt es auf mich jedenfalls schon mal vielversprechend. Und
genau,
das sollte man auf jeden Fall weiter beobachten.
Ja, es ist halt die Frage, ob man genau das, was man jetzt auch schon hat oder hatte, for free, ob man genau das einfach nur kostenpflichtig macht oder ob noch mehr dazu kommt. Wenn da noch mehr zukommt, finde ich es durchaus interessant. Also wenn man wirklich ein paar internationale, ein paar mehr noch in Zukunft internationale Kampfabende zeigt, habe ich kein Problem damit, da Geld für zu bezahlen. Nur es kommt halt immer auf das Angebot an, was man dann auch bekommt. Ne? Also das ist mir auch noch ein bisschen vage, was da so drin steht. Also da wird sicherlich bald mehr zu bezahlen. Aber wenn da jetzt wirklich irgendwie HBO und Showtime Sachen gezeigt werden würden, das wäre doch eine gute Geschichte.
Also das wäre ein Traum.
Ja.
Vor allem, wenn man damit eine legale Möglichkeit bekommt, sich diese Sachen mal anzuschauen in Deutschland. Also ich erwarte jetzt nicht, dass die Veranstaltungen, die da von Sky sich geschnappt worden sind, dann auch gezeigt werden, aber zum Beispiel den ganzen Rest, den könnte man sich da doch prima vorstellen.
Ja, ich denke schon, aufgrund, weil Sauerland da auch eine Co-Promotion hat oder irgendwie irgendeinen Vertrag mit Matchroom, dass da auf jeden Fall auch so der ein oder andere englische Abend mal durchaus da seinen Weg in den Channel finden wird. Prinzipiell finde ich halt diese Richtung, die das einschlägt, halt auch sehr interessant. Aber andererseits frage ich, manche Sachen sind halt so bei, wo ich denke, okay, aber warum soll ich dafür Geld zahlen? Zum Beispiel jetzt das angesprochene Sauerland-Archiv, wie jetzt mit Schulz gegen Foreman oder der erste Kampf Rocky Gianni gegen Maske. Ich will jetzt das Konzept nicht kaputt machen, aber die kann ich mir legal und kostenlos auf YouTube angucken. Vielleicht jetzt nicht in HD oder vielleicht mit einem neu eingesprochenen Kommentar, aber de facto der Kampf ist auf YouTube.
Ist ja halt vielleicht noch ein Kessel, wahrscheinlich so, was man irgendwie an Lizenzen noch da hatte oder Rechten hat man da so mit reingepackt. So. Aber es kommt halt darauf an, wenig, was da. Also mich interessieren im Grunde dann nicht die Archive, sondern die aktuellen Events und was da an Rechten dann reinkommt demnächst. Wenn man da sagt, klar aufzeigt, das und das wird gezeigt, dann finde ich das interessant.
Ich meine, wenn die jetzt einen Weg einschlagen würden wie jetzt Box Nation, also Heureka, da würde mir vor Freude ein Ei aus der Hose fallen.
Ja, das wäre fantastisch.
Ich meine, Box Nation ist ja so gesehen echt der geilste Sender für Boxen, den es so eigentlich gibt mit Interviews. Die haben ja auch einfach auch wirklich auch einen Marktwert. Da kommen auch wirklich Boxer dann da mal auch hin ins Studio für ein Interviews oder es werden Dokumentationen über den Boxer gezeigt, die Kampfvorbereitung. Das sind ja, ich nenne das jetzt mal so, der Boxsport-Gossip, den Fan auch durchaus interessiert. Also ich würde schon ganz gerne mal sehen, wie sich jetzt Conny Konrad auf einen Kampf vorbereitet. Klingt jetzt blöd, aber das zeigt so ein bisschen auch ein bisschen mehr die Geschichte hinter einem Kampf. Und das finde ich, macht halt auch interessant.
Und wer weiß, wie da halt die Entwicklung ist. Aber der Unterschied ist hier noch, dass das Run Fighting erstmal als reines Video-on-Demand-Portal mit Live-Anteil ausgelegt ist, während bei Box Nation der umgekehrte Ansatz da ist, dass es im Wesentlichen ein TV-Sender ist, der ein recht schwaches On-Demand-Angebot hat. Also da sind nur noch so Interviews und so als On-Demand-Sachen verfügbar. Es ist schon ein Unterschied, aber ich glaube, insgesamt wird die Richtung schon sich dorthin entwickeln, dass es so ein Live-Programm-Stream geben wird und dann gleichzeitig so ein gutes On-Demand-Archiv einfach gibt.
Ja, das ist ja auch zeitgemäß. Man muss ja auch jetzt einfach mal offen dazu sagen, die Fernsehgewohnheiten von, nennen das jetzt mal jüngeren Menschen unter 40, ist ja nicht mehr die Fernsehgewohnheit von Leuten unter 40 vor 20 Jahren. Jüngere Menschen gucken ja gar nicht mehr Fernsehen, sondern sagen ja, wie du schon gerade sagst, gucken sich viele Sachen on demand an oder halt in einem Livestream auf irgendeinem mobilen Gerät wie im Tablet oder im Computer. Also von daher, die Idee dahinter, die ist schon auch, finde ich, recht zeitgemäß und das finde ich auch auf jeden Fall gut. Aber auf jeden Fall wäre echt mal so interessant, was halt da weiter noch so kommt. Und wenn man da vielleicht mal irgendjemanden auch mal sprechen könnte, der da mit involviert wäre, wäre das natürlich eine geile Sache. Wie du eben schon angesprochen hast, kommen wir doch noch eben auf die Vorschau. Oh, jetzt fällt mir gerade ein, ich habe den Imanu ja gar nicht dazu gefragt, zu Handfighting. Hast du noch was dazu zu sagen?
Nee, eigentlich nicht viel. Ich denke, wir sollten es dabei belassen, auf die Vorschau zu sprechen kommen.
Okay, auch auf Run Fighting zu sehen, wie ich gerade lese. Galbrook gegen Frankie Galvin boxt am 24.10. Jan, was denkst du, wie wird dieser Kampf sich gestalten?
Ganz ehrlich, ich kann es nicht sagen, aber bist du dir sicher, dass das Kelpro gegen Frankie Gavin ist? Weil hier steht Diego Chavez irgendwie.
Also ich bin hier gerade auf dem Boxrec-Eintrag und hier steht.
Ja, das ist sein letzter Kampf. Also der,
Ach,
warum
Scheiße, stimmt.
steht gar kein
Entschuldigung.
Gegner eingetragen worden sein?
Entschuldigung.
Was
Verzeihung.
mich auch ein bisschen verwirrt, so, ne? Weil eigentlich stand der Kampf ja fest. Ne? Aber jetzt gegen Rupp.
Ja gut, 2 Wochen vor dem Kampf von Chagaev stand der auch noch nicht Boxrec drin.
Ja, also ich weiß nicht, ich sehe gerade auch keine Quoten mehr beim Wetterbieter, also kann
Oh.
sein, dass da irgendwie was abgesagt worden ist.
Ja, dennoch gefühlt, wenn Kelbro kämpfen würde gegen Diego Chavez, würde ich ganz klar auf Kelbro tippen.
Okay, da wir jetzt nicht wissen, ob dieser Kampf stattfindet, lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Und wenn er dann stattfindet, dann sage ich, ja, Jan hatte recht. So.
Ja, aber Chavez gegebenenfalls nicht unterschätzen, weil so schlecht ist der gute Junge nicht.
Und wenn Chavez gewinnt, sage ich, ja, Eugen hatte recht.
Nein, ich sage nicht, dass Chavez gewinnt, aber ich sage, dass es durchaus ein interessanter Kampf ist mit einem nicht so schwachen Gegner, wie es vielleicht scheint.
Okay, einigen muss er darauf, dass ich einfach ja sage.
Genau.
Gut, dann damit hätten wir soweit jetzt auch alles durch. Ja gut, wir melden uns dann zu gegebenen Zeitpunkt zum nächsten Podcast und wünschen euch somit noch viel Spaß mit diesem Podcast und bis demnächst. Auf Wiedersehen.
Bis demnächst.